Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Ein Hallo in die Runde.
Hallihallo.
Hallöchen.
Moin, moin.
Ach, zu dritt wieder.
Yes. Ja, schön. Da kann man sich immer entspannt zurücklehnen und zuhören, was die anderen so erzählen.
Ne? Ein anderer macht's.
Ne? Ein anderer macht's.
Toll, wie wir das
sagen. Fein.
Okay, wir haben Mai, Ende Mai.
Ja.
Und wir haben noch, jetzt müsste ich das, also 7 Tage, ne? So, wir haben noch, wir in 6 Tagen starten wir.
Mittwoch,
ja.
Am Mittwoch starten wir nach Wien.
Ja.
Und dann ist High-End. Und deswegen müssen wir heute auf jeden Fall noch ein bisschen, also später, noch ein bisschen über die High-End sprechen. Mhm. Weil, also ich würde gerne von euch wissen, auf was ihr euch am meisten freut. Jetzt habt ihr ein paar Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe euch das vorher nicht gesagt. Genau. Sehr gemein. Aber wir haben auch ein paar News.
Ja. Und zwar bekommen wir im Juli hohen Besuch aus der Schweiz. Nämlich der liebe Jürgen Strauß kommt. Und du weißt ziemlich genau, mit was er anreist. Ne? Das ist ein ganzer Blumenstrauß an Neuigkeiten, die er dabei hat.
Es kommen echt unglaublich viele Sachen jetzt vom Jürgen. Er kommt aber für 2 Videos oder 2 oder 3.
Wir machen vielleicht noch einen Podcast. 4 Videos.
4? Was?
Er hat gesagt, wir ziehen einfach durch und wir schaffen das. In 4 Videos in 2 Tagen kriegen wir auf jeden Fall hin, sagt er. Oh. Und genau, ja, und dann weiß ich nicht, ob wir dann noch einen Podcast mit ihm hinkriegen, weil das wird schon richtig sportlich.
Ja, wir machen das. Finde ich gut.
Wir drücken einfach drauf.
Es kommen halt viele Produkte. Mhm. Es kommt ein Vorverstärker, es kommt ein EQ, es kommt AP1, AP2, also aktiv-passive Monitore, es kommt ein Subwoofer. Das sind so die Dinge, die jetzt anstehen. Und dann ist noch was ganz Großes in der Pipeline, das auch schon jetzt fertig ist. Ich glaube, er hat sogar schon 2 davon gebaut. Ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber sagen darf. Aber
dann tu es nicht, sonst müssen wir dich die ganze Zeit wieder auspiepen.
Es soll astronomisch werden.
Okay.
Aufbauend auf der MF2.1, also der ganz großen, eine mehr oder weniger voll aktive Weiterentwicklung davon.
Ui.
Mit neuem Horn, Compound-System.
Jetzt hast du ja alles gesagt.
Unglaublich soll das werden. Ich habe viel Gutes darüber gehört.
Ja, der Jürgen schwärmt.
Also es soll wirklich so ein bisschen, es wird ein neuer Schritt in der Performance, sagen wir es mal so.
Cool.
Bin ich sehr gespannt.
Ja.
Aber Jürgen kommt wegen Vorstufe und Equalizer.
Ja.
Da machen wir dann die Videos zu.
Ja.
An MFS machen wir Videos und von der Endstufe, der Stereo-Endstufe jetzt erstmal. Genau.
Genau, PA100.
Genau, darüber drehen wir. Und dann machen wir 4 Einzelvideos zu, weil es einfach, glaube ich, zu jedem Produkt einzeln genommen genug zu sagen gibt. Also der Equalizer ist ja einfach durch die 15 Bänder schon mal irgendwie ganz spannend.
Ja.
Und ja auch, es gibt nicht so viele so hochwertige und rauschfreie Equalizer am Markt, analoge. Dann die Vorstufe ist halt ganz neu, die ja, wie man munkeln hört, einen abgefahrenen Signalrauschabstand hat. Da näheres dann im Video. So, Endstufe ist natürlich ein Thema für sich und Lautsprecher ist sowieso bei ihm und anhand von der MFES, weil er ja im Prinzip immer 2-Wege-Lautsprecher baut, kann er einfach da, glaube ich, viel Grundlagen zu sagen und das ist einfach ein Video wert, ohne dass wir da alles mischen.
Ja. Und das Spannende, mit den 4 Produkten haben wir dann eigentlich aus dem Hause Strauß eine Gesamtkette eigentlich, die
quasi
so für sich dann auch stehen kann und die dann nur noch mit quasi Zuspielern bespielt werden müsste. Ne?
Ja.
Und das ist halt echt spannend, dass dann so wirklich aus dem einen Hause dann von Vorstufe über Endstufe und Equalizing und dann auch noch die Schallwandler eigentlich alles.
Brauchen nur eine Quelle.
Eine Schweizer Kette.
Ja.
Yes. Was es auch nicht hat und dem Hause Strauß nicht gibt. Morgen Abend geht das Video von Stax online, denn Kopfhörer baut er noch nicht. Also noch könnte ich streichen, ich weiß nicht, ob er es vorhat, keine Ahnung, aber baut er keine Kopfhörer. Genau, und ich habe das jetzt mal online gestellt, die Premiere für morgen Abend um, glaube 18 Uhr, geht Stax Video online und zwar haben wir es schon mal besprochen hier, also SR009D versus quasi SRX9000, also die größten beiden Modelle, und wie die sich miteinander duellieren.
Ja.
Kann man auch bei uns hören.
Kann man bei uns hören,
Wir haben beide da. Wir haben auch den großen Treiber da. Wir haben den kleineren Röhrentreiber und noch einen
Transistor.
Transistor.
Genau. Ja, wir haben letzte Woche nochmal drüber gesprochen, intensiv. Ne? Wenn euch das interessiert, hört letzte Woche nochmal, da haben wir nochmal über die Klänge gesprochen. Achso, was wir nicht gesagt hatten, wie war dein Eindruck jetzt Röhre gegen Transistor? Ich hatte nur geteasert, dass du reingehört hast.
Spannendes Thema. Ich finde auch, also ich finde, beides hat seine absolute Daseinsberechtigung und es ist eigentlich ähnlich, wie du gesagt hast. Manchmal denkt man so, jetzt gerade die Röhre, manchmal denkt man, jetzt gerade der Transistor. Aber meine Favorisierung wäre, glaube ich, der Transistor, weil ich ein bisschen griffiger bin und das gefällt mir etwas besser. Mhm.
Das war ich auch, wenn man erstens, ich habe es letzte Woche erzählt, könnt ihr reinhören, aber auf jeden Fall war ich da auch so ein bisschen hin und her gerissen.
Ja.
Also sehr spannend. Also wovon wir reden, ist der SRM 400S und der SRM 500T, also T ist die Tube und wofür
ist die? Das wissen wir immer noch nicht, ne?
Nee, ich denke immer noch Solid State, aber ich weiß es nicht.
Wir werden sie wieder vergessen.
Aber zu schauen. Wo wir aber gerade bei YouTube sind und bei Videos, dass wir das noch gerade abschließen, ich habe gestern, ich bin ja gestern quasi in so ein Loch gefallen, dann habe ich gesehen, ach ja, guck mal, es gibt, ich bin ja unwissend, ne, da draußen, es gibt Community-Beiträge bei YouTube. Also das wusste ich nicht, nach all den Jahren, mein Gott. Und man kann also quasi Beiträge posten und die kommen dann in die Feeds, ne, rein so. Mhm. Und man kann auch mit der Community quasi chatten über YouTube. Und das wusste ich nicht. Und jetzt haben wir eine Umfrage, habe ich gestern gestartet. Und zwar, weil mich interessiert hat, welches Genre ihr da draußen am liebsten hört. Ich konnte, zu meiner Entschuldigung, nur 4 Punkte nennen. Deswegen habe ich Poprock, ich habe Klassik, ich habe Elektro und ich habe Jazz reingemacht. Dann kam schon direkt der erste Kommentar, Blues. Sorry, wir können nur. Also liebe Grüße. Macht da gerne mit, stimmt da mal ab. Ich wollte dann noch, ich habe schon einen weiteren Beitrag geplant, da kommt noch eine Umfrage. Das ist aber dann keine feste Umfrage, so eine statische, sondern da könnt ihr halt dann einfach kommentieren, welcher Song gerade in eurer Playlist besonders oft gespielt wird. Weil ich finde das eigentlich ganz cool, so ein bisschen Input zu bekommen, was andere Leute so hören.
Absolut.
Genau. Also wie man da drauf kommt, weiß ich nicht. YouTube-Beiträge, ihr findet das schon.
Ich habe es interessanterweise gestern schon einfach in meinem YouTube-Feed gesehen. Das kam dann so mittendrin.
Hast du abgestimmt? So, die Hausaufgabe hast du dann noch.
Nee, sowas mag ich nicht. Ja.
Ist auch anonym, ne?
Ist anonym.
Okay, dann kann ich ja. Die Abstimmung ist anonym. Haben was auf dem Schoß.
Pass auf, genau, ne? Weil wir spielen hier die ganze Zeit schon mit solchen komischen Sachen rum. Ihr wart vorgestern beim lieben Michael und habt eine riesige Wand aufgebaut, und zwar von Texa. Und da führen wir, weil wir jetzt diese Woche wirklich ganz viel Raumakustik, ganz viele Texa-Bänder aufbauen, auch gleich fahren wir wieder hin. Wulf war schon beim lieben Kunden im Westerwald und hat gestern schon mal Texa-Band aufgebaut, da erzähle ich gleich noch was dazu. Und das hier sind, ich halte das mal in die Kamera, ihr könnt vielleicht erkennen, das ist ein 3D-Druck und der liebe Kolja, der hat sich hingesetzt und unser Nerd, einer der vielen Nerds hier in dieser Firma.
Ja, man muss Nerd sein, um hier angestellt zu werden, das steht im Vertrag. So, genau.
Und der hat sich hingesetzt und eigentlich ist er ja, weiß ich nicht, CNC-Programmierer, also der hat so eine CNC-Fräsmaschine und damit macht er Holzformteile und Küchenbretter und was auch immer ihm da gerade unter die Finger kommt. Und diese Dateien, die du da für die CNC-Maschine programmierst, sind quasi identisch zu denen für die des 3D-Drucks. Und dann lag das natürlich auf der Hand, dass er sich irgendwann da auch noch reinfuchst. Er hat einen 3D-Drucker, also ich glaube mittlerweile auch zwei dann da stehen.
Jetzt zwei, genau.
Jetzt zwei. Und hat also neben diesem ganzen klassischen Kram, den du so als Dateien zum Drucken im Internet findest.
Lego-Figuren in riesig
zum so, ne, ob es sinnvoll ist oder nicht, aber nice to have. Eine wirklich sinnvolle Lösung für ein Problem entwickelt und auch direkt gedruckt. Und das ist das hier, Mensch, lange Vorrede hier. Das ist eine Unterputzkonstruktion oder eine Unterbaukonstruktion. Und zwar für diese Texa-Wände, die wir haben. Die werden ja aufgedoppelt quasi auf die Wand gesetzt, werden mit einem Füllstoff versehen und dann mit Stoff bespannt. Aber in der Regel haben wir ja irgendwelche Steckdosen oder Schalterprogramme oder sonst irgendwas dabei. Und
also dahinter.
Genau, dahinter. Ne? Und um jetzt die Differenz der Aufdopplung vernünftig hinzubekommen, haben wir am Anfang mit Holzunterlagen gearbeitet etc., bis Kolle sich dann hingesetzt hat, hat das alles ausgemessen, hat Prototypen entwickelt und das ist jetzt ein, ich sag das mal, stackbares Programm, ein Schalterprogramm, was ich entsprechend meiner Dosen, die ich in der Wand sitzen habe, dann verteilen, an die Wand bringen kann. Und Peter hat es da aus seinem Schoß super stehen. Da sitzen dann eine klassische Hohlraumdose drin und in diese Hohlraumdose wird dann das normale Schalterprogramm installiert.
Genau, also nur mal gerade für alle, die es jetzt nicht sehen, sondern hören, ist einfach ein weißes Kunststoffteil, hat quasi in der Mitte eine Ausbuchtung, also einen Kreis, einen Kranz. Und dort kann man eben diese Hohlraumdosen einfach einsetzen. Jeder, der so ein bisschen Elektrikerfahrung hat, der kennt die. Und in die kann man dann eben die Steckdose einfach reinschrauben. Und die Tiefe sind 55 mm. Und damit überbrücken wir quasi die Texa-Wandstärke. Und dann sitzt quasi die Steckdose dann wieder bündig auf dem Stoff drauf. Das ist so die Idee im Endeffekt. Ja. Und der Kolle hatte dann die fantastische Idee, dass man halt eben die ineinander, wie du sagst, stackable hat. Also dann kann man die eben erweitern. Das heißt, wir können auch, wenn wir jetzt selbst einen Fünferrahmen hätten, der da ist, können wir den halt einfach ineinander einstecken. Und dann hat er uns hier so Vorrichtungen gemacht, mit denen man die dann auch wunderbar festdübeln kann, die Sachen. Und fand ich eine unglaublich gute Idee.
Ja, ja.
Weil mit dem Holz war es sehr, sehr aufwendig, weil die CNC-Fräse konnte nicht in einem Durchgang 5,5 fräsen. Mhm. Und jetzt kann das aber drucken. Also voll cool. Und ihr fahrt heute Mittag dahin und dann werden die zum ersten Mal installiert.
Ja,
genau. Ich hatte nämlich, bei Michael waren wir ja, also Wolf und ich, bei einer richtig langen Session. Und zwar haben wir also eine wirklich große Texawand installiert und das war fantastisch, weil das ist ein ganz so verschachtelter Raum, würde ich mal sagen. Der Hörraum selber ist auf der einen Seite 3,50 Meter hoch, beziehungsweise sogar noch höher vom Boden, ein bisschen höher. Der ist eher so 4 Meter knapp hoch an der einen Seite in Summe und auf der anderen Seite ist er dann 2,60 hoch. Das heißt, der hat eine Schräge, ne, wie ihr merkt. Und das war jetzt das Besondere für uns auch eben bei der Installation, dass wir eine schräge Wand installieren. Und wir sind morgens angekommen, quasi in der Grenze zum Saarland ist das Ganze. Um 10 waren wir da und um 10 sind wir wieder raus. Ziemlich genau um 10. Also wir haben wirklich 12 Stunden da gewerkelt, war ein Riesenaufwand. Wir mussten Lowboards abhängen von der einen Wand, damit wir ordentlich dran kamen an die zu bespannende Wand. Die ganze HiFi-Anlage natürlich muss ja abgebaut werden. Ja. Wir haben einen 83er Fernseher von Sony, der schwenkbar an der Wand ist, der weg musste. Haben wir alles abgebaut. Und aber das hat also dermaßen toll funktioniert. Das ist der Hammer. Das sieht super schön aus, finde ich. Das hat den ganzen Raum so aufgewertet. Erstens optisch, weil alles viel edler wirkt jetzt durch die Stoffbespannung. Ja. Wir haben so einen cremefarbenen Stoff, also leicht ins Beige. Im Tageslicht sieht er schon eher so, also so eine Mischung aus grau-beige, ne? Also ganz leicht, eher so Eierschalen vielleicht. Sieht super edel aus. Geht direkt an die Wand dran alles. Also wir haben quasi eine komplette Wand bespannt. Unten haben wir ein Stück freigelassen, weil unten drunter ist noch so ein großer Kabelkanal, wo er den Deckel noch abheben musste. Da haben wir dann 20 cm Luft gelassen, um den Kabelkanal noch wegzunehmen. Aber das war super. Und dann eben klanglich. Also du hast vorher gemerkt, wenn du klatscht natürlich, hast du Flatter-Echos im Raum. Weil der Raum ist eben nicht nur hoch, sondern das ist so ein bisschen, man begeht den Raum durch vier Stufen, würde ich sagen, runter.
Yeah.
Und das ist alles sehr offen gehalten. Dann hat man quasi oben drüber den Essbereich, die Küche ist offen. Und man hat dann noch mal um die Ecke auch alles offen, noch mal so einen kleinen Sitzbereich, ne? Du warst schon da, ne? Und also es ist alles sehr verschachtelt, aber groß. Und deswegen war das sehr, sehr hell. Und das hat natürlich unglaublich bedämpft, die Texawand. Weil wenn
das sind ja wirklich Quadratmeter dann gewesen.
Genau, ja. Genau. Ne? Und wenn du eine Wand, also die Breite der Wand waren, glaube ich, 4,50 Meter oder so. Und dann eben die entsprechende Höhe. Und wenn du eine Wand so komplett mal rausnimmst aus der Akustik, dann merkst du natürlich, wie viel ruhiger einfach der ganze Raum wird. Und dann haben wir am Ende aber nur um 9:30 oder so haben wir die Anlage zurückgestellt. Und dann haben wir noch neue Dragon-Kabel eingesteckt. Lautsprecherkabel hat er auch bekommen. Die waren bestellt die ganze Zeit jetzt und das haben wir jetzt zusammen gemacht. Dragon-Kabel angesteckt, Lautsprecher von AudioQuest und das war schon sehr, sehr schön alles in Summe. Also ich habe nur noch ein Lied am Ende gehört. Das war halt, ich kenne aber die Anlage halt gut und das hast du halt direkt gemerkt, dass es einfach viel intimer ist, viel entspannter Musik hören, dass es sich nach hinten viel dunkler darstellt hinter den Interpreten. Also ja, du merkst einfach, dass das viel mehr Ruhe im Ausdruck ist und so. Das hat richtig runtergeholt. Und auch wenn du einfach im Raum jetzt dich aufhältst und ich sag mal ein Buch liest, ne? Ja, dass der Mehrwert für den Raum gigantisch
ist. Und halt auch optisch, ne? Also sieht einfach noch schick aus. Ja. Das muss man sagen.
Was ich auch, wo ich auch stolz drauf bin, ist echt, der hat in diesem Kanal, der unten drunter ist, an der Wand entlang, Kabelkanal, da sitzen Leuchten, Strahler. Und die strahlen nach oben.
Ja.
Und das ist ja auch für einen Maler, also ziemlich das Gemeinste, was du machen kannst, ist ja indirektes Licht, was eine Wand entlang. So ein
Wallwasher ist immer,
So, und weil du immer so die Wellen siehst im Putz und so. Und hier eben beim Stoff auch. Und da muss ich sagen, das ist echt glatt geworden, ey. Also es ist wirklich kaum, dass du Wellen siehst. Also jetzt, wenn du es drauf anlegst, natürlich irgendwie ein bisschen, aber wirklich, das ist super gut geworden. Ja. Das ist richtig, richtig straff.
Cool.
Und wir haben dann in der Wand noch einen Kabelkanal verlegt. Wir können also jetzt Kabel alle versteckt ziehen in der Wand drin. Auch kommst du auch dran. Wir haben oben einen Auslass gelassen, hinterm Fernseher. Also sieht richtig toll aus.
Schön, schick.
Wenn ich diesmal dran denke, ich habe nämlich letztes Mal leider bei dem LG-Thema die Fotos vergessen, im Call zu schicken. Dann mache ich euch mal ein kleines Video rein.
Sehr schön.
Ja, super, super. Ich finde das echt spannend, weil genau das, was du sagst, man verkennt ganz oft, was Akustik eigentlich oder eine gute Raumakustik beiträgt zum Wohlbefinden eines Raumcleaners als solches. Und ich glaube eben auch das, was du sagst mit der Schwärze hinter dem Lautsprecher. Die Bauhaus ist ja nun mal ein Lautsprecher durch den aufgesetzten Hoch- und Mittelton, der in der Directivity halt sehr unterschiedlich ist und deswegen auch sehr viel nach hinten strahlt und das eben auch im Hoch- und Mittelton.
Ja.
Und ich glaube, dadurch kriegst du das so beruhigt und ich kann mir echt vorstellen, dass das gerade bei der Bauhaus ein extremer Profit war, gerade hinter der Wand, also hinterm Lautsprecher die Wand da zu bedämpfen.
Ja, genau, der Ton läuft der Schallwand entlang, ne, auch nach außen. Das ist ja diese Tropfenform, die haben und perlt dann quasi nach hinten auch noch weg und genau, den Anteil nimmst du halt weg, ne?
Ja.
Das war schon cool,
Hat Spaß gemacht. Sehr, sehr schön.
Und dann hattest du ja noch die Mundorf-Elgos da getauscht bei ihm, ne?
Ja, das ist schon ein bisschen länger her, aber das war ja auch so, genau.
Ist jetzt einiges passiert da in dem Raum.
In dem Raum ist einiges passiert, ja. Mittlerweile hat er, seht ihr dann quasi im Bild, ich frage ihn mal, ob ich darf, aber ich denke, das ist okay. Seht ihr, das sind zwei A75 jetzt mittlerweile, die als Mono laufen. Da haben wir die 2900 Vorstufe dran. Wir haben einen ganz tollen Transrotor Z1 mit der zweiten Bodenplatte drunter, mit dem großen THA 9 12 Zoll Tonarm von Transrotor. Wir haben das Goldfinger MC dran von Klee Audio. Wir haben einen DB750 da spielen. Wir haben einen PS12 10 oder 20 Netzteil von Akkufest dran, um das Ganze zu versorgen mit einem sauberen Strom. Also wir haben da echt viel dran. Was noch ein bisschen fehlt, lieber Michael, ist natürlich ein hochwertiger Streamer, aber da sind wir ja dran. Wir denken ja darüber nach.
Sehr gut.
Sehr schön.
Ja, und wir fahren auch gleich zu
der nächsten,
der nächsten
Wand. Ja. Da liefern wir ein Monster aus, ne? Ein Monster-Lautsprecher zumindest, ist die Dark 240 von Gauda.
Wir haben Glück.
Das ist
wahr. Wir haben ein Riesenglück.
Das ist wahr.
Sie war für heute angekündigt.
Ja.
Und sie ist gestern schon gekommen.
Ja. Und sie wurde dann auch schon an Ort und Stelle zumindest in die Wohnräumlichkeiten geschafft.
Das ist wirklich gut, ne?
Das
sind einfach Biester, die Dinger.
Das ist
also weit über 100 Kilo, ich weiß nicht genau, aber schon, wenn sie 180 oder so haben, kann ich mir schon vorstellen.
Ja, und also schwer sind die. Um 2 Meter, 2,10 Meter sowas um den Dreh, ne?
Also höher als wir beide auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gerade so wie du.
Nee, schon größer.
Größer
als du noch. Irgendwie ist über 2 Meter, ja, definitiv. Und dann, also pass auf, das muss ich gerade noch erzählen, weil das wirklich lustig ist. Das ist eine ganz goldige Anekdote. Und zwar ist im Zuge der Neuanschaffung dieses Lautsprechers auch die Elektronik gewichen. Und da kam zweimal P7500 mit einer 3900S, also die große Vor-Endstufen-Kombination von Akkuface.
Ja.
Und die ist letzte Woche schon angekommen. Naja gut, und jetzt kennt man das ja selbst, wie das so mit Spielzeug ist. Die Vorfreude wächst. Und wir hatten letzten Freitag noch einen sehr, sehr langen Hörtermin gehabt. Und da ging es eigentlich um Plattenspieler. Das war auch eine interessante Kette. Plattenspieler stand überhaupt nicht im Fokus, sondern hier ist, war beziehungsweise die ganze Zeit und ist auch noch nach wie vor der Fokus auf Streaming gesetzt. Und dann wollte man aber trotzdem mal erfahren, wie es denn ist mit einem Plattenspieler. Mhm. Und ich hatte erst aufgebaut an der Kette, also wir konnten ja quasi bis auf die DAC 240 alles realisieren. Da hatte ich die DAC 200 hingestellt. Dann auch die P7500, zwei Stück im Bridging-Modus, also Leistung satt an der 103900S. Und hatten dann im Streaming-Bereich den Lumin U2 mit dem DAC 200 und dann nochmal den Rossini mit Clock. Das stand jetzt da DCS, als DCS, genau. Da stand da jetzt dann als dickes Besteck. Aber Fokus war jetzt erstmal, wie klingt denn überhaupt Platte? A, grundsätzlich für sich genommen und B, dann natürlich auch hinterher im Vergleich. Und dann habe ich den Bellini hingestellt. Das ist der Transroter Bellini. Finde ich einer der schönsten Plattenspieler, muss man wirklich sagen. Ist wunderschön, das Ding.
Obwohl man ihn ja nicht sieht.
Wie meinst du? Bei uns jetzt in der Ausstellung.
Weil der so durchsichtig ist.
Ach so. Ja.
Der ist ein durchsichtiger Acryl.
Acryl, weißer Pommteller ist er also schon. Wirklich schön, ja. Da war ein Talisman dann drauf. Und, Entschuldigung, Stradivari drauf.
Clear Audio Tonabnehmer.
Und das haben wir uns angehört an der C57 Phono-Vorstufe von Acouphase. Und ja, war beeindruckend gut. Ja, erträglich, ja. War wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir dagegen aber den Rossini gehört. Und da muss man natürlich sagen, das war dann in der Preislage Plattenspieler, klammern wir jetzt mal die C57 aus, Plattenspieler mit Tonabnehmersystem und Motorsteuerung irgendwo so um die 15.000 Euro lagen. Ja. Dann hast du ja, wenn du jetzt die knapp 11.000 Euro für die C57 noch dagegen rechnest, kommst du ja schon dann über 20, aber es ist immer halt noch die Hälfte von einem Rossini mit Glock. Und das ist schon, also es war nicht nur anders, sondern es ist auch abgefallen gegen das Streaming, das muss man schon sagen. Ja. Also der direkte Vergleich war okay, aber warum so viel Geld zu investieren und dann aber nicht auf Augenhöhe sein, weil das ist ja immer so die Problematik, wenn ich eine zweite Quelle aufmache, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder, ich nehme mal einfach einen Plattenspieler oder ein Tonband, dann ist das so ein bisschen einfach die Herangehensweise, dass ich sage, ja, ich möchte aus nostalgischen Gründen einfach nochmal eine Platte auflegen zu Weihnachten, dann ist das in Ordnung. Aber es kann natürlich, wenn ich einen großen Invest in eine andere Quelle setze, dann nicht auf Augenhöhe passieren. Ja. Und das ist immer so die Schwierigkeit, dass man dann sagt, ist es dann sinnvoll, dieses Geld da rein zu investieren, wenn ich es nicht nutze?
Ja,
oder muss ich den Schritt gehen, um es auf Augenhöhe aufzubauen, um dann auch adäquaten Vergleich ziehen zu können mit einer Quelle, wo ich sage, okay, das spiele ich jetzt auf Augenhöhe, aber mit einem anderen Medium. So, und das ist natürlich immer die Diskrepanz, die zu stellen ist. Und damit wir das Ganze auf Augenhöhe machen konnten, haben wir ja natürlich auch noch was an der Hand, und zwar den SL1000, der da stand. Das ist das große Technics-Direktdrive-Laufwerk.
Ja.
Und da habe ich das Titanium draufgesetzt.
Ja.
Boah. Das war natürlich brutal. Und da hast du hin und her geschaltet. Das Lustige war, dass sogar mit der C57 angeschlossen die Lautstärkeunterschiede zwischen dem Rossini und dem SL1000 gar nicht mal so groß waren. Also du konntest wirklich souverän an der Vorstufe hin und her schalten und musstest jetzt gar nicht mal an der Lautstärke anpassen, sondern hattest direkt den Klang. So ein gleicher Album. Wir haben Joshua Redman genommen, haben das Album dann im Stream rausgesucht, versucht gleichzeitig zu starten und dann konnten wir das hin und her schalten. Und das war so überragend gut mit dem SL1000, dass das wirklich komplett auf Augenhöhe gespielt hat. Das war dann auch für die beiden sehr beeindruckend zu erfahren, dass es mit einem Medium, was weit über 100 Jahre alt ist, auf Augenhöhe mit wirklich dem einer der weltbesten Streamer, die wir haben, problemlos mithalten kann.
Das ist auch da immer noch Entwicklungspotenzial. Das,
ja,
gibt, ne?
Genau. Ja. Und also auch der Schritt dann von dem Laufwerk A mit Tonabnehmer A zu Laufwerk B mit Tonabnehmer B, dass der so eklatant nochmal war. Wir haben dann nochmal zurück auf den Bellini geschaltet. Und immer zurück ist natürlich das, was dir dann am meisten auffällt. Und das war wirklich brachial, der Unterschied. Dann war natürlich der zweite Schritt, okay, wie viel Aufwand ist es für mich, Plattenspieler letztlich darzustellen? Also erstmal die ganze Feinmechanik, ne, da muss man sich schon mit beschäftigen wollen. Das andere ist natürlich, ich brauche die Medien auch. Also ja. Gute Platte kostet irgendwas, ihr wisst das alle, 30 Euro, viel drunter wird es nicht mehr. Ja. So, und wenn ich da natürlich ein adäquates Sammelsurium aufbauen möchte, geht da schon der ein oder andere Euro rein. Und das sind jetzt alles so Abwägungen, die zu treffen sind. Ich denke mal, dass wir hier in dem Fall den Invest vom Plattenspieler abziehen und dann halt in den Rossini reinstecken werden, also in den Streaming-Bereich. Vorher war der Bartok mit der Glock noch angedacht, der Glock von Rossini. Aber also das ist auch da deutlich hörbar. Ne, der Schritt von den beiden Varianten zum Rossini mit Glock ist deutlich darstellbar. Und dass man dann sagt, okay, ich bündel einfach den Invest, den ich habe, das Geld, was da ist, dann in eine Kette und die mache ich halt richtig dick. So.
Finde ich auch sinnvoll. Ja. Aber, wobei ich sagen muss, am Ende braucht man einen Plattenspieler.
Es ist also, einfach, man ist kann einfach jetzt, wunderschön.
Wie ich das immer
es
sage,
ist einfach wunderschön.
Man kann jetzt mal mit einem Rossini anfangen und das ist auch eine hervorragende Quelle. Ja. Und in 5 Jahren...
Ja.
Ich sage immer, wenn man jetzt die nächsten Jahre nur noch Musik hört, weil man merkt, es macht so viel Spaß, dann erklärt sich der Plattenspieler ja auch.
Ja. Also das ist auch so ein bisschen Herzensangelegenheit. Ne? Ich habe ich auch zu ihm gesagt, das ist ja nichts besser oder schlechter oder sonst irgendwas. Gar nicht. Sondern das ist einfach, man muss Bock da drauf haben. So und,
wenn du den hast, dann geht es ja beim Sammeln schon los.
Also,
da geht es ja wirklich beim Stream. Ich meine, da muss man ja auch sagen, klar, natürlich ist das auch nochmal ein Kostenfaktor, aber wenn wir jetzt mal weg bei der Kette...
Ja.
Also der Kostenfaktor von den Platten,
den
kannst du ja wirklich streichen aus der Rechnung.
Ja, ja.
Und da muss man ja fairerweise sagen, man muss ja gar nicht, also man, ich finde auch nicht das Ziel, dass man unheimlich viele Platten dann hat, sondern da geht es mir mehr so um, ne?
Ja,
um die Kirschen. Sodass man das sammelt, was einem richtig gut gefällt und dann auch eine tolle Pressung, vielleicht auch mal eine Pressung, die von einem Master, was es nicht gibt, auf digitaler Ebene.
Das
gibt's ja oft.
Das hatten wir auch das Thema, ne?
Das macht dann wieder so ein bisschen diesen Reiz. Und dann ist es so für mich immer noch Weihnachten. Ne? Also wenn dann so eine Platte ankommt und du hast dir die herausgesucht, diese Journey, du suchst die raus. Dann kommt die an, dann packst du die aus, legst sie erstmal auf. Das vom Feeling her ist das fantastisch.
Absolut.
Macht ja Spaß.
Ja. Ja, und dann auf dem Niveau natürlich. Ne?
Ja, genau.
Und genau das, was du sagst, also warum sich das so annähert. So, wir haben halt einen Direct Drive, ich würde sagen, so ziemlich den besten, den man kriegen kann weltweit.
Ja, ja.
Also wir haben halt einfach so eine stabile Laufgeschwindigkeit. Und dann, das finde ich bei den Clear Audio Tonabnehmern, sobald wir in die, also von den Holzkorpussen in die Metallkorpusse gehen, also ab Da Vinci, Titanium, Goldfinger und dann eben das ganz Große, dass die kriegen so eine Brillanz obenrum, das ist unglaublich.
Wenn
und so
klar.
eine, genau
Och,
so
tiefe,
eine.
Das war Wahnsinn, ne? Du hattest plötzlich einen Raum da gehabt, der war vorher einfach nicht da, der war nicht existent,
Ja, also wirklich Hammer, Hammer, Hammer. Und du hattest noch eine lustige Geschichte, als er dann die P75 war.
Ja, da bin ich eigentlich,
Entschuldigung.
Und dann hat er das, an dem Freitag war ja alles da und dann wurde es eingeladen und da vorher stand eine Michi-Kette, auch vor Endstufenkombination, 2 Monos da, also auch schon wirklich eine sehr potente Kette. Und daran angeschlossen eine 800D3 in Weiß-Silber, die wir auch jetzt heute dann einpacken und euch, wenn ihr das wollt, gerne veräußern könnten. Also wenn ihr Interesse an der 800D3 im tadellosen Zustand, Weiß-Originalverpackung habt, dann einfach mal durchklingeln.
Ja, gerne.
Und dann kam die Info, ich hätte es nicht gedacht, was die Elektronik ausmacht. Ich weiß gar nicht, was noch besser werden kann. Ja. Weil plötzlich die Bauer so viel besser auf einem ganz anderen Niveau gespielt haben als vorher mit der Michi-Kette. Es ist eine ganz andere Preislage, brauchen wir nicht drüber reden. Aber da sieht man auch, dass wir sehr häufig draußen Ketten stehen haben, wo die Elektronik deutlich teurer ist als der Lautsprecher.
Ja.
Weil wir da viel mehr auch aus dem Lautsprecher rausholen. Manchmal ist es ja so, dass der Raum vorgibt, was ich für einen Lautsprecher stellen kann. Ne?
Genau.
Oder ich habe keine Möglichkeit, den Lautsprecher noch zu tauschen. Aber ich kann mit der Elektronik unheimlich viel rausholen.
Ja, auch auf einem etwas niedrigeren Niveau vielleicht, jetzt von der Preislage, war ich bei einem lieben Kunden von uns in Trier, der hat jetzt einen E5000 und einen EP570 gekriegt.
Ja.
Und der hat eine Bauer 702 S3 Signature, meine ich.
Mhm.
Und er hat auch gesagt, was aus diesem Lautsprecher jetzt auf einmal rauskommt, das hätte er sich nicht denken können und lustigerweise vorher in Mischi X3 gehabt.
Stereo-Vollverstärker.
Ja, Stereo-Vollverstärker und ist dann auf den E5000. Also interessanterweise so eine ähnliche Produkt-Tausch, sage ich mal. Und das war bei ihm auch, der hat gesagt, das ist ja unglaublich. Ja. Braucht ja keinen neuen Lautsprecher. So, und das halt nur mit der Elektronik da nochmal rausgeholt.
Ja, ist unglaublich. Ja.
Ich finde immer noch, man unterschätzt das einfach. Also da draußen ganz oft. Und für mich ist immer so diese, also ich sage das immer zu den Leuten, wenn die hier sind, das ist immer diese Utopie, man hat jetzt den teuersten Lautsprecher der Welt und die schlechteste Elektronik oder die beste Elektronik der Welt und den schlechtesten Lautsprecher, dann würde ich wahrscheinlich die beste Elektronik mit dem schlechtesten Lautsprecher wählen, weil einfach die, ich finde, die Quelle, also die Elektronik, davor sorgt ganz oft dafür, wie lange du nachher hörst, also wie entspannt du hörst. Ne? Die, natürlich, also hör weiter, schneller ist die Box irgendwie so, aber dieses Filigrane, was aus dem Signal nachher rauskommt, die Schönheit, die Ruhe, die räumliche Darstellung, so, das macht schon viel Elektronik aus. Und deswegen bringt das gar nichts, das zu verkennen. Ne? Und und das ist vielleicht auch dann der Grund, warum es dann auch man immer danach strebt, diese All-in-Ones noch besser zu machen, weil die Leute wollen irgendwie nichts sehen oder weniger stehen haben. Ja. Aber man kriegt halt immer noch aus den All-in-Ones, wenn du eine Vorendstufe da hinstellst, du kriegst es nicht da raus, kannst du auf den Kopf stellen. Das ist einfach so.
Ja. Ich bin ja ein ausgewiesener Freund von diesen All-in-One-Geräten. Ja. Ist so, weil ich einfach den Komfortgewinn, Lautstärkeregelung über eine App und sowas extrem schätze.
Ja.
Aber absolut richtig, wir kommen mit den Dingern irgendwann an eine Grenze, die lässt sich nicht knacken. Ne? Die wird nur geknackt mit Einzelbausteinen. Fertig.
Absolut. Auch wenn die schon natürlich meckern auf
den Fuß. Ja, absolut.
Absolut.
Ja, dann lasst uns noch gerade einen Ton zum Podcast in der nächsten Woche sagen. Wie du ja richtigerweise angemerkt hast, sind wir nächste Woche auch zu dritt.
Yes. Unterwegs sind wir so
dritt. Unterwegs auf der High-End in Wien. Das heißt, der Donnerstag wird sicherlich als Podcast-Termin erstmal zumindest als Veröffentlichungszeitraum rausfallen bei uns. Wir werden Mikrofone mitnehmen, wir werden O-Töne einfangen, wir werden vielleicht, wenn wir Bock haben, uns auch abends irgendwo hinsetzen und nochmal gerade den Tag resümieren.
Wir werden auf jeden Fall viel bei Social Media posten.
Ja.
Also wenn ihr Instagram uns verfolgen möchtet, Facebook, da werden wir auf jeden Fall Stories machen. Noch und nöcher hatten wir letztes Jahr auch. Genau, da auch gerne reinschauen. So, aber jetzt will ich doch noch einmal hören.
Lass mich gerade den Satz noch zu Ende führen. Wann wir dann diese ganzen Sachen zusammengeschnitten online bringen, das können wir nicht sagen. Also Worst-Case-Szenario ist, nächste Woche gibt es keinen Podcast.
Genau.
Vielleicht schaffen wir es, ihr zusammenzuschneiden und dann vielleicht in der nächsten Woche doch online zu bringen. Also, das war jetzt das war das, was ich noch sagen wollte.
So, Yannick, auf was hast du eins, auf das du dich besonders freust, oder sagst du, okay, aber 65 Themen?
Also, ich freue mich am meisten auf die Kaffeehauskultur.
Geil.
Das fand ich schön.
Sachertorten.
Ich frage jetzt, wie viel Zeit wir haben werden, um Sachertorten zu essen. Aber
ich hoffe, dass wir es hinkriegen.
Ich habe da schon eine gegessen in dem Hotel.
Also, wir fliegen am Sonntag ja erst um 18 Uhr zurück. Also, der Sonntag ist ja noch komplett zur Verfügung.
Ich fliege ein bisschen früher. Aber
dann holen wir uns dann noch.
Also, auf jeden Fall gibt es eine Sachertorte.
Ach, wunderbar. Ja, Sachertorte können wir auf jeden Fall die Liste schreiben.
Hammer. Also ich finde es erstmal, ich glaube, dass der Ort der richtige Nachfolgeort ist, um eine High-End auszustellen. Also das
vom Prinzip her,
irgendwie, es passt sehr gut zusammen und weil es einfach die Stadt der Musik irgendwie ist und die Stadt der Klassik, freue ich mich sehr drauf. Produkte, also Gauda ist eigentlich immer das, wo man sich, also wo man am gespanntesten ist, weil da einfach immer eigentlich ein Feuerwerk passiert. So, das ist, glaube ich, das, was so mein Highlight wahrscheinlich wieder wird.
Das ist cool, das stimmt. Ich finde auch immer die Stimmung am Stand beim Volker und Roland, die begrüße. Ich finde die immer super, ne? Dann haben die auch noch so einen kleinen Gästebereich, wo man sich hinsetzt, einen Kaffee mit denen trinkt dann.
Ich habe noch nie einen Kaffee da getrunken.
man trinkt auch viel Wein da natürlich. Das stimmt schon. Ich habe da schon Kaffee getrunken, aber es stimmt schon. Ja, man trinkt auch viel Wein.
Das ist ja auch schön.
Also ich habe es letztes Jahr gar nicht, aber vorletztes Jahr nicht geschafft. Da war es das erste Mal, das war die World of Headphone. Und das wird mich dieses Jahr wirklich interessieren, dass ich da mal einen Schlenker mache, was auch ziemlich cool ist. Geht zwar jetzt so grundsätzlich an meinen Hobbys vorbei. Die haben jetzt auch einen Gaming-Bereich aufgebaut. Auch das würde ich mir gerne mal angucken. Es ist letztlich natürlich eine Industrie, die komplett am klassischen Fachhandel vorbeigeht. Es wird ja direkt zum Endkunden weiter kolportiert, diese Sachen. Aber unabhängig davon interessiert mich dieses Medium mal, weil die durchaus in einigen Teilbereichen wie Atmos Gaming, Headtracking und so weiter doch eine ganze Ecke weiter sind, als wir hier in unserem etwas trägeren Stereo-Bereich. Das würde ich mir gerne angucken. Ansonsten, ja, ich sag mal Impressionen. Ich freue mich unheimlich auf das Konzert mit Dominik Filsemé.
Ja.
Oh, das ist, vielleicht schaffen wir es sogar zur Autogrammstunde, dass man so eine LP von der, ja, hat die. Mh.
Oh.
Aber ja, also ihr merkt da man draußen, es ist so vollgepackt diese Tage. Man weiß quasi gar nicht, wie man das alles schaffen soll. Deswegen fällt auf jeden Fall irgendwas hinten runter. Auch unser straffer Zeitplan, der sich doch wieder ganz gut gefüllt hat. Liebe Industriepartner da draußen, seid uns nicht böse, wenn wir es mal nicht schaffen sollten. Also das ist kein böser Wille. Wir wollen euch alle besuchen, aber es ist auch zu dritt und an drei Tagen schlichtweg unmöglich.
Ja. Ich freue mich sehr, zu T&A zu gehen. Weil ich letztes Jahr den Stand ja mitbetreuen durfte und dann um alle Nasen zu sehen, so.
Ja.
Da freue ich mich sehr drauf und auch auf diesen neuen SDX, da bin ich sehr gespannt drauf, sehr den die bringen. Und ich auch auf die A3000, wie heißt die jetzt? A3100 heißt die jetzt, ne? A3100 HV, die neue Endstufe. Und ich freue mich auch sehr auf Burmester, muss ich sagen. Und, aber unterm Strich finde ich halt cool, da seht ihr, also ne, erstens, dass wir generell viele, viele tolle Industriepartner treffen und zweitens aber, wie viele Deutsche auch dabei sind, also deutsche Industriepartner, die einfach hier auch noch entwickeln und produzieren und das da, da muss ich so eine kleine Fahne hochhalten, das finde ich cool irgendwie, dass wir das haben in der Industrie und da gibt es jetzt, ne, du nennst Gaming zum Beispiel, da haben wir, das gibt es ja gar nicht mehr da quasi in dem Bereich und hier haben wir noch so Sachen, die hier gemacht werden, das finde ich cool und da um ELAG und die ihre 100-Jahr-Feier machen Transrouter, die mit sich ja wieder einen fantastisch hübschen Stand haben, also wir haben ja unendlich tolle Sachen da zu sehen und da freue ich mich sehr drauf und deswegen, so, voller Vorfreude können wir den hier mit Musik beenden, den Pod.
Ja.
Und dann geht's
Hammer.
Los. Sehr gut.
Hammer.
Ich mach's kurz.
Ja,
ich mach's kurz. Ja, heute mal kurz. Ich könnte ja wieder loslegen.
Ich hab nichts.
Unglaublich. Nee, richtig schön. Dann erzähl eine ganz kleine Geschichte. Ich war ja sehr viel in dieser Gitarrenszene unterwegs und auch viel auf dann so Gitarrenmessen und habe auch damals mal für eine Gitarrenfirma ein bisschen so Ambassador gemacht und war dann auch auf Frankfurter Musikmesse und so weiter und dann bei Festivals so ein bisschen an den Ständen. Aber, und da gibt's die hieß Holy Grail Guitar Show. Und das war eine Gitarrenausstellung mit über 150 Gitarrenbauern, also wirklich ganz, ganz kleine Luthiers, die alles Handarbeit und in einem Hotel in Berlin das ausgestellt haben. Und da habe ich einen Gitarristen kennengelernt, der für einen dieser Bauer da war, Teufel Gitarren mit Doppel-F geschrieben, Ulrich Teufel, eine der wirklich bedeutendsten Gitarren des 20. Jahrhunderts hat er designt, die Birdfish, unglaublich. Und ich habe einen Musiker kennengelernt, Bob Gore heißt er. Und der ist ein sehr, sehr guter Freund geworden, der kommt aus Boston und war der Gitarrist der Uraufführung von Jesus Christ Superstar.
Geil.
Unglaublich, mit 17 oder so.
Okay, krass.
Und er, und jetzt kommt, also richtig schön, er war auch schon bei mir und wir haben uns, der ist dann öfter in Deutschland eben für Ulrich Teufel und besucht ihn bei Entwicklungen und dann haben wir uns immer öfter getroffen und haben eine sehr schöne Zeit bis jetzt miteinander verbracht und er war auch immer vor, also nicht Band, aber vor Musiker von Joe Pass in den 90ern, bevor er gestorben ist. Und er hat so unfassbar viele Geschichten über Joe Pass erzählt und deswegen habe ich heute ein Stück von Joe Pass dabei. Also Joe Pass ist ein Gitarrist, der ist für die ganze Gitarrenwelt unglaublich bedeutend, weil er eben das sogenannte Chord Melody Spielen so wirklich revolutioniert und auch so ein bisschen mitentwickelt hat und wirklich ausgebaut hat auf ein Niveau, das es, würde ich sagen, bis heute nur noch ganz, ganz, ganz selten gibt. Was macht man da? Man spielt quasi Melodie, Solo, Harmonie und Rhythmik in einem auf der Gitarre. Jetzt nicht so wie Percussive Fingerstyle oder so, aber alles in so einem Jazz-Kontext. Mhm. Und,
Ich finde es auch schwierig.
Unfassbar. Also wirklich, das Niveau
muss
im Kopf ist
ultra fit sein. Ne?
Ja, also wirklich exorbitant, was dieser Mensch alles musikalisch geleistet hat. Hat auch viel mit Ella Fitzgerald dann gespielt. Ja. Ich habe ein Stück von ihm, das heißt My Romance. Und ja, also man hört einfach, dass da Jazz in sich irgendwie perfektioniert gespielt ist.
Joe Pass.
Yes.
Stark. Fang du mal an, dann breche ich hier nicht so völlig runter, wenn ich sage.
Andrea Bär. Wir freuen uns Spaß. Haduk Trio habe ich dabei. Mhm. Haduk Trio, das sind zwei Franzosen und ein US-Amerikaner. Und ich habe das Stück gehört, nicht genau das Stück, aber das Album kennengelernt beim lieben Ralf. Liebe Grüße an der Stelle. Der ist aus Koblenz und der hat immer super gute Tracks dabei. Und auf dem Album, das ist ein sehr schönes Album, es ist ein Jazz-Album und du hörst Einflüsse, also afrikanische Einflüsse hörst du, dann aber viele europäische Einflüsse und das ist aber grundsätzlich ein jazziges Album. Und du hörst ganz viele verschiedene Instrumente auf dem Album, also von Flöte, ich habe hier aufgeschrieben, Flöte, Bongos, ganz, ganz große Shaker, diese Regenmacher-Shaker-Dinger, ein Bass, ein Klavier, aber auch Keyboard-Sounds. Besen mit, also so Besenschläger, ne? Dann Seiteninstrumente, die, glaube ich, aber keine Gitarre ist, sondern das ist irgendwas anderes. Klingt so ein bisschen wie eine Gitarre, eher ohne Bünde, würde ich sagen. Okay. Und auch Saxophon ist da drauf. Also ganz divers. Und ich habe einfach nur random einen Song davon. Das ist Musa, der ist recht am Ende. Das Album heißt Shamanimal, keine Ahnung. Kommt dann in die Shownotes. Ist auch fantastisch aufgenommen. Richtig geiles Stück. Also gerne Album hören. Ich habe das heute Morgen wieder gehört im Zug und dann guckst du so auf die Mosel und das holte ich so richtig runter. War ein ganz tolles Ding.
Hammer.
Ja,
Hammer.
Super. Schönes Ding.
Also auf dem Weg zur Arbeit holst du dich runter.
Ja, ich freue mich ja dann schon auf euch. Und also. so wie ihr euch ja auf mich freut, freue ich mich ja dann auf euch.
So, mein Song ist Andrea Schröder, Don't Wake Me Up. Sehr zurückhaltende Frauenstimme, ein bisschen Elektro drunter gelegt, völlig smoothig. Also ideal jetzt hier mit, weiß ich nicht, einem Aperol in der Sonne auf der Terrasse.
Oh, war das ein schöner Abschluss.
Oder?
Ja, sehr also. Schön. Dann auf, ihr beide könnt schleppen, ich mache einen schönen Tag. Und wir alle hören uns hoffentlich nächste Woche, sehen uns bei Instagram.
Ihr Lieben.
Und macht's wenn gut. Wir uns in Wien sehen, ne?
Ja. Ja.
Also wenn jemand in Wien ist, schreibt uns gerne eine Mail. Ja, wir können uns mal irgendwie an irgendeinem Stand treffen oder so. Ja. Einfach was sagen,
genau. Ja, das ist eine schöne Idee.
Bis denn, Antenne.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.